Ja, herzlich willkommen zum Digitech Podcast in früher Morgenstunde. Ich habe wirklich das Gefühl, wir sind fängst eine Radiosendung. Obwohl 8 ist natürlich schon. Dann ist schon die zweite Schicht dran oder so.
Ich wollte sagen, ich wollte jetzt. Wir motzen auf höherem
Niveau. Da ist Simon nicht da, der hätte jetzt schon wieder einen Ausraster gehabt. Ah, Flügli. Ja, genau, mit mir am Philipp Rüegg.
Am Luca Fontana.
Und dem Kevin Hofer.
Ja, du bist zum zweiten Mal oder so dabei, oder?
Ich bin zum zweiten
Mal. Ich glaube, genau. Wir sind noch im.
Da haben wir im Studio gesehen.
Das haben wir ja. Thema no. gehabt. Das muss das sicher glaub, AMD oder so etwas gewesen.
Nein, das war der Odyssey G9 da von Samsung.
Ah, der
Ultra, Ultra-Wide.
Genau,
mit
genau.
Der Tausiger-Krümmung.
Der ist auch geil. Ja, für die, die das Video schauen, der Kevin, der hat keinen Fake-Zoom-Filter drin. Er ist auch der Einzige, der eine richtige Kamera hat. Es ist wirklich, es sieht so fake aus, dein unscharfer Hintergrund. So krass.
Hey!
Es ist so extrem! Es ist so extrem.
Wenn ich ins Rauscht bin, nicht so wie bei mir. Bei mir rauscht es unfassbar. Wir sind jedes Mal, wenn wir wieder aufnehmen, fragen wir uns, warum? Was, ich habe doch eigentlich gemeint, ich habe eine gute Cam aus dem Studio geklaut, ausgelehnt. Aber ich bin einfach der mit der schlechten Bildqualität. Schau das Bild nicht, hört bitte noch.
Ja, genau. Ich kann nur sagen, wir arbeiten ja nicht für ein grosses Tech-Unternehmen. Du kannst mir auch sagen, kann ich kein gutes Equipment kaufen.
Wer ist Digitech?
Genau, vielleicht kann ich dann mal ich habe da noch ein zweites Mic bekommen, mal zum Testen, kann ich das mal zeigen. Ah, schau mal, ein rechts Hurenmöbel. Es ist so ein Blue Yeti X, glaube ich. Und ich hätte es auch gerne heute testen, aber ich habe dann gemerkt, es macht es gerade ein bisschen komplizierter mit der Aufnahme, weil das hat natürlich, ist ein USB, oder? Und ich nehme ja da bei mein Gerät auf, wo ich das Mikrofon anschliesse, wo ich euch dann auch höre. Und dann mit dem habe ich eben kein Backup, dann müsste ich es auch am PC aufnehmen. Und da ist mir schon vor dem Starten irgendwie, hat er irgendwie wieder mal, ist wie so ein alter Benzinmotor, musst du mehrmals ziehen. Am ersten Mal ist er wieder nicht angesprungen. Ich kann natürlich, komm, sag noch kurz etwas, über das haben wir nämlich letztes Mal, wo du gar nicht da warst, Luca, gar nicht geredet, aber viele haben ja kommentiert, wir schwätzen einander immer rein. Und ich habe gemerkt, ich habe dann mal reingelassen. Erstens habe ich gemerkt, das ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist vor allem wirklich, weil die Tonspuren nicht synchron sind. Ich merke es ja schon bei mir jetzt hier im Video, ist es extrem. Ich sehe mein Video, es ist überhaupt nicht synchron. Aber auch die Tonspuren sind wirklich, ich weiß nicht wieso, wir müssen es noch herausfinden, es hat wirklich am Anfang und am Ende sind sie plötzlich verschoben. Und im letzten Podcast habe ich es einfach dann manuell korrigiert, so gut wie es gegangen ist. Aber das müssen wir herausfinden. Hoffentlich ist es dann besser, als wir mal beitreten und alles abgeglichen haben. Ja. Und ja. Oh, und hey Luca, wann kommen deine Weihnachtsfilme, die Special? Und ich extra zum zweiten Mal gefilmt habe. Der Luca hat etwas Gutes vorbereitet.
Ja, ein kleines, wie sagen wir dem? Jetzt fällt mir
das nicht schöne Wort.
So ein Adventsgeschenk. Ich glaube, nächste Woche am Montag, wer dann irgendwie zufälligerweise auf Instagram unterwegs ist oder allenfalls auf der Digitech-Homepage, wird in Genuss kommen von den Lieblingsweihnachtsfilmen von der Redaktion. Wir haben unsere Lieblingsweihnachtsfilme erkoren von jedem Einzelnen, aber statt dem Trailer haben wir etwas viel Besseres dazu gemacht. Aber das muss man anschauen. Das tue ich da jetzt nicht einfach so spoilern. Das wäre ja noch schöner.
Ich sage nur, dass ich so zweimal filmen muss, weil wer filmt schon Hochformat? Oder?
Ja, damit spoilerst du schon so ein bisschen, was wahrscheinlich wird.
Neue Utensilien müssen kaufen und alles. Huere mühsam gewesen. Ja, anyhow.
Ja, ich habe gar nicht mal mitgemacht. Ich hasse Weihnachten und ich hasse Weihnachtsfilme.
Du hättest auch den Grinch müssen sein, siehst du?
Ja, ich kenne ja nicht mal den Film, wo ich ja den Scheiße
finde. Gut, ich meine. Ja.
Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich instruiert schnell. Irgendeine Szene von der Grinch, wo irgendwie die Weihnachten hast. Das wäre genau du gewesen.
Das stimmt. Es schmeckt nach Kevin. Was macht ihn wieder etwas verdrückt? Ah, der Mikro übrigens. An dem Huren. Was? Nichts. Kann ich nur sagen, an dem Huren jedi Teil. Was ich an dem übrigens geil finde. Ne? Nicht, dass es aussieht wie ein Penis. Aber du kannst verschiedene. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Formen einstellen vom Mikrofon. Weißt du, ob es binaural oder. Also, weißt du, ob es rundum aufnimmt, ob es nur vorne aufnimmt, ob sie beide Richtungen aufnimmt. Das finde ich recht geil. Also das ist wirklich noch
da haben verschiedene Kondensatoren oder so drin.
Für das eben, das nicht mein Wunder, wie man es technisch macht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich nehme an, es ist doch Eis drin und das regelt es dann irgendwie ab, oder? Das muss ich noch anschauen. Aber es ist noch ein fancy Teil. Dann habe ich nur noch etwas Letztes, was ich einfach noch schön erzählen wollte. Und zwar, ich habe gestern The Streets geschaut, live.
Was ist
Stream.
Das?
Du kennst nicht, The Streets ist eine gute britische Hip-Hop-Band. Und die machen... Ich finde, die macht recht geile, ungewöhnliche Hip-Hop. Gibt es auch schon länger, haben mal aufgehört und jetzt wieder angefangen. Und haben eben gestern haben sie auf halt irgendeiner Webseite, ich weiß gar nicht, wie sie geheißen hat, aber hast du den Livestream, also du zahlst, kaufst du ein Ticket und dann hast du können schauen. Und ich habe mir es eigentlich langweiliger vorgestellt, aber es war noch geil gewesen. Ich glaube, sie sind in so einem mittelgroßen Konzert, Konzerträumlichkeit gewesen, wie irgendwie, keine Ahnung, wie ein Extra oder so, in dieser Größe, in Zürich zum Beispiel, oder wie irgendwie, aber es ist einfach so ein mittelgroßes, das ist auch relativ. Und dann sind sie einfach dort rumgelaufen, weißt du, sie sind dann, du hast dann gesagt, Crew gesehen, und sie sind ja eh mehrere Leute gewesen, mehrere, die gegrabt haben, und haben dann, weißt du, dann ist er mal irgendwo in einer Ecke gehockt, ausgesehen wie ein Beiz, oder? Weißt du, so ein kleines britisches Spunten, und dann dort hat er irgendwie die eine Szene, und nachher sind sie mal irgendwie in einem Plattenladen, und nachher sind sie mal irgendwo auf dem WC, und weißt du, sie sind immer gelaufen, und es hat dann wirklich so, dann wirkt es auch irgendwie lebendig. Also ich habe es mega geil gefunden.
Ah, krass.
Witzig war einfach, er war wirklich, glaube ich, bekifft, hat hure rote Augen gehabt. Und
oder Corona, in dem Fall.
Ja, und hat dann irgendwie unmotiviert gewirkt. Ich meine, hat halt kein Publikum, oder nicht wirklich, oder? Gut, am Schluss haben sie ihn eingeschaumt mit so einer Seifenblasenmaschine. Dann habe ich mich dann gefragt, vielleicht hat er auch einfach von der Probe noch irgendwie Schaum im Auge gehabt. Vielleicht hat er auch drum rote Augen gehabt. Aber kann ich empfehlen. Ich glaube, es gibt
scheinbar... Das ist sicher begriffen gewesen.
Ja, ich glaube auch. Es gibt, glaube ich, immer wieder Sättig. Also ich habe es noch mit dem Kollegen zusammen dann geschaut.
Das ist gut. Fällt mir gerade so eine Anekdote ein aus dem Herr der Ringe Making-of. Logisch komme ich mit Film-Anekdoten. Herr der Ringe, der erste, der Fellowship of the Ring, die Szene, wo die Gemeinschaft unterwegs ist über den Berg. Jetzt fällt mir gerade sein Name nicht mehr in den Berg, aber der riesige Gipfel, und es kommt dann der fette Schneesturm, der Saruman beschwört. Und das ist einfach die Szene, wo es halt schneit wie verrückt. Und dann siehst du im Making-of, haben sie das im Studio gedreht, oder? Mit irgendwie so Kunstschnee, so eine Art, wo irgendwie besonders wie Schnee aussieht. Und der Darsteller, der Gimli spielt, wo sowieso schon Bart irgendwie voll die Maske hat, ist voller Hahn allergisch auf das Zeug gewesen. und sie hat irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden braucht, um die paar Sekunden zu drehen, die im Film sind. Und dem seine Augen werden immer röter und röter. Und im Making of irgendwann mal siehst du wirklich so, der hat da nur noch geschwollen, der hat nichts mehr gesehen, der hat einfach blind gespielt. Hey, aber das nenne ich mal Hingebung, weißt du? So. Wir haben die Szene, wir wollten ihn in den Kasten bringen. Der hat irgendwie nichts mehr gesehen. Fast schon Gefahr, dass irgendwie noch, sich da etwas wirklich entzündet. So, der hat nichts. Es wird weitergefilmt. Ich bin da ein Zwerg und ich beiße durch. Ja, hey, vielleicht ist der andere wirklich auch einfach
gut, dann kann man
allergisch auf etwas.
Dann können wir gerade den Übergang zu den News machen, weil es gibt ja auch noch 4K neue UHD Blu-rays vom Herr der Ringe. Bin ich dann auch gespannt. Muss ich mir dann mal reinschauen. Das sieht offenbar recht cool. Aber kommen wir doch gerade in die News. Eben, kurzen Überblick. Wir haben das NZXT. Wir finden nicht trocken. Das ist das Geilste. Das geilste Gehäuse, das leider nicht mehr einen Verkaufsstopp gegeben hat. Dann haben wir viele Grafikkarten. Die RTX 360 Ti ist gelauncht. Komm, ich nehme noch das andere Thema noch ein bisschen an. Nämlich die RX 68. Da muss man sich immer entscheiden. Das Deutsch sagt man es Englisch. Aber einfach AMD und Nvidia, neue Grafikkarten, dann PS2-Games, die man auf der Xbox spielen kann. Slack ist für ein Schnäppchen verkauft worden. Dann haben wir zwei Serien, unter anderem Swedish Dicks und dann noch zwei Games, Empire of Sin und Immortals Phoenix Rising. Also komm, dann fangen wir gerade an mit dem NZXT, weil das ist ja bei uns auch ein rechter Verkaufsrenner gewesen, glaube ich. Also ich habe gesehen, dass du sehr viele Bewertungen. Du hast es schon getestet, Kevin.
Ich habe es getestet, ja. Am Anfang haben wir sogar noch nicht das richtige Sortiment aufgenommen, erst ein bisschen später. Aber es ist ein super geiles Gehäuse, wirklich.
Es ist so ein hohes... Es ist Mini-ITX, gell?
Es ist Mini-ITX, genau. Es sieht eigentlich aus wie die Xbox Series 6.
Einfach ein bisschen grösser.
Ein bisschen grösser und ein bisschen schmäler dafür noch, genau.
Ah ja, schmäler?
Es ist, glaube ich, ein bisschen schmäler als die Xbox Series X in echt.
Hey, gell, das kannst du nicht. Das hat auf allen. Eben genau, es ist wie so ein Zylinder. Nein, nicht wie ein Zylinder, wie ein. Wie ein eckiger Zylinder.
Mir fällt auch das Wort
dafür. Ah, ein höchisch Schuhschachtel, was auch immer.
Nicht ein Kubus. Ja, ja, aber wir wissen, was wir meinen.
Das kannst du nicht lecken, gell? Das kannst du noch stellen.
Nein, ich kann es nicht lecken. Also, du kannst es schon lecken, aber.
Nein, aber es hat auf allen drei Seiten Luftschächte.
Nein, ja, auf der einen, ja. Aber auf der einen hättest du das Glaspanel. Dann hättest du das halt einfach
verdeckt. Das wäre mir egal. Ja. Ah, dann hätte ich es doch können brauchen. Ist egal, weil ich habe mir ja auch, zu dem komme ich dann vermutlich in einer Woche, ich habe auch Deep Dive mit Mini ITX gemacht, weil ich ja meine Nachfolgegeschichte zu dem 500-Franken-PC, auch den ich noch heute veröffentlichen sollte. Ich habe so für 500 Stutz jetzt eben den PC gebaut, für den Preis von einer Konsole. Und ja. Er ist so schnell wie ein Tisch für 500 Franken, nicht so schnell wie eine Konsole. Und ich baue dann nachher noch einen, der mindestens so schnell ist wie eine Konsole und dann definitiv ein bisschen mehr kostet. Und habe dann auch das Gehäuse überlegt. Aber, warum wir das eben sagen, die haben das NZXT hat das gestoppt, den Verkauf. Und bei uns ist es auch, ich weiß nicht, wie lange wir es schon nicht verkaufen. Und weil es wegen Brandgefahr. Und jetzt ist es aber so, dass laut NZXT, ich habe es auf ihrer Webseite schon gesehen, die geben dir dort schon How-To-Tipps mit Bilderanleitung, wie du das beheben kannst. Weil offenbar ist es wirklich einfach ein Schräubli.
Aber wissen sie es jetzt? Mhm. Ja, dann wissen sie es jetzt.
Ja.
Okay.
Das ist wirklich einfach ein Schräubli, das einen kurzen verursacht. Beim
Netzteil oder wo?
Ah, ich glaube, jetzt weiß ich schon nicht mehr.
Das ist Spray IO. Ich habe mal gelesen, NZ-AIO oder...
Ja, jetzt habe ich die Bilder wirklich nicht mehr vor mir, aber es ist wirklich ein ganz einfaches... Also sie sind das relativ offen, versuchen sie das zu lösen. Die Seite ist jetzt wirklich gerade nicht offen, ich weiß wirklich nicht, wo das ist. Aber offenbar recht einfach, schicken sie dir glaube ich nachher einfach ein anderes Schräubli, wo glaube ich ein bisschen flacher ist oder so. Also okay. Scheinbar wirklich ganz einfach zu beheben. Weil eben sonst ist es nämlich wirklich ein geiles... Ah nein, du hast recht vor, ist es wirklich nur Glas.
Genau. Das ist das sinnloseste Glaspanel ever, wo du einfach das Mainboard so von Seite siehst und du siehst etwa nichts. Wenn du ein bisschen RAM hast mit der RGB, siehst du etwas und sonst siehst du vor allem einfach das Riser-Kabel. Es ist so vernünftig, das Glaspanel. Ja, da hast du wirklich so einen Moment gesehen, wieso baut nicht überall Mesh-Panel sein, dann wäre es auch noch ein besser
belüftet. Ja. Bei mir ist das der Grund, warum ich es dann nicht genommen habe, weil ich einfach gehört habe, die Wärmeleistung. Also der Airflow ist für ein, für wirklich so die High-End-Karten, 380 oder so, das ist einfach ungenügend. Also die könntest du wirklich nicht betreiben. Haben dann mal ein paar YouTuber gesagt, und dann habe ich gedacht, ja gut, bringt dir dann nichts, wenn du die beste Karte einfach die beste hast und sie läuft dann wie irgendwie eine günstiger, dann kannst du dir die kaufen.
Ja, das Problem ist halt auch, wie bei jedem Mini-ITX-Gehäuse, oder vor allem dicke vor Grafikkarten, ich hatte dann so eine 5700 XT drinnen gehabt. Und dann habe ich es breit gesehen. Ich habe es zwar zugebracht, aber dann hast du schön gehört, wie die Lüfter einfach die ganze Zeit als Staubfilter dran sind. Das war ein geniales Geräusch.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja ein NR200 habe ich mir gekauft, ein Cooler Master. Und das ist ein, die geben so einen Liter an, dann irgendwie, das ist ein 12, 17 Liter.
18, glaube ich.
Oder 18 Liter.
18 ist das.
Und das ist, klar, das hat man jetzt keinen Vergleich zu seinem regulären Tower, aber einfach, es ist halb so gross wie ein, sagen wir so ein 0815 Midi Tower. Etwa. So ein
bisschen. Ja, also dein Li-N-Li-O11 Dynamic ist, glaube ich, etwa 36, 38 Liter.
Ja,
das ist also kannst du sagen, es ist etwa das halbe Volumen von dem.
Es passt auch bei mir in mein IKEA Besta-Möbel, aber eben fragst du mich mit, ob dort die Hitze wieder rauskommt. Drum,
das ist das Problem, ja.
Aber ja, jedenfalls, das Teil wird der NZXT H1, den kann man dann nachher wieder kaufen. Also ich glaube, ich frage mich dann schon, wie sie es machen, wie sie es genau umsetzen. Auch bei uns habe ich gefragt, es wird dann mal ein Mail kommen, offenbar, wie sie es offiziell dann machen. Aber laut ihrer Seite wird sie dann vermutlich einfach irgendwie ein Schräubli nachliefern oder so. Und dann sollte das wieder safe sein. Also alle, die jetzt zu Hause haben, checkt euch das mal aus. Eben, die NZXT-Seite hat das ja schon... Das How-To, wie ihr das könnt selber machen könnt. Weil, ja, wäre schade, wenn der ganze Uhr PC abfackelt.
Kann man das auch sagen, ja.
Komm, dann nehmen wir doch aber kein Slack noch auf, weil ich finde die anderen Sachen spannender. Und ich kann jetzt aber... Ja, einfach, ich wollte nicht gross über das reden, ich wollte einfach zum Einordnen, weil ich finde es schon krass. Slack ist ja... Vermutlich ist es auch nicht der Vorreiter, aber der populärste Vorreiter von den... Organisationstools, um miteinander zu chatten und für Firmen, oder? Zum kommunizieren, zum Sachen anlegen. Und eben Teams macht das Gleiche, hat aber einfach später mit dem angefangen, hat es eigentlich kopiert, oder?
Und ist es so? Willst du das so sagen?
Ja, das ist so. Also weil ich glaube, ja, so viel
weiß, stimmt.
Ja. Ich glaube, Microsoft hat es wollen kaufen, auch schon, und ich gemeint, kann ich das Gerücht geben. Mhm. Und hat jetzt aber eben mit Teams, hat ja das auch wirklich aufgebaut. Am Anfang hast du ja, jetzt gibt es den Teams viel mehr, weißt du, so die Channels und all die Sachen, das hat es am Anfang eigentlich auch nicht gegeben.
Eben genau, ja. Drum. Genau, ja. Vielleicht zur Vollständigkeit halber einfach, was ist Slack für die es jetzt gar nicht kennen? Also das ist ein Dienst, wo eben, wie der Phil schon gesagt hat, es dient der Unternehmenskommunikation. Ähnlich wie Teams geht es eigentlich, die Idee dahinter ist, dass man E-Mails innerhalb von einem Unternehmen eliminieren und statt E-Mails quasi Messages schickt. Und statt dass du eine Inbox hast pro Mitarbeiter, gibt es halt eben die Channels. Das gibt es ja bei Teams auch. Und statt dass dann halt jemand muss jedes Mal eine E-Mail machen an einen Verteiler und vielleicht bist du mal im Verteiler drin, mal nicht, und dann muss man es dir wieder manuell schicken und so. Du musst einfach bestimmen, wer ist in diesem Channel drin, während auf den Zugriff, oder du selber, wenn es ein öffentlicher Channel ist, kannst sagen, ja, das Thema interessiert mich, was dort drin geschrieben wird, das wollte ich sehen. Und dann schickst du es eigentlich einfach einmal, deine News, die du hast, deine Nachrichten so in den Channel hin, und dann ist es für alle da. Und das ist halt einfach eben sehr ähnlich wie Teams. Und Slack hat aber damit halt schon viel früher angefangen und ja, das ist halt ein bisschen so die Idee hinter Slack. Und das ist jetzt ja vom SAP-Konkurrent Salesforce aufgekauft worden für, was haben wir da geschrieben?
Ist geil. Ich habe noch nie gehört von dieser Firma.
Ich auch nicht.
Aber es ist geil. Es ist so geil, aber die am meisten Geld haben, die kennst du einfach nicht. Das ist jedes Mal, ist immer so.
Das ist eh krass. Ich meine, du sagst eben, die Software baut dann einfach Zeug, die du jeden Tag brauchst, oder du ignorierst, die überhaupt keine Emotionen auslösen, außer der Stress, wenn der Scheiß nicht funktioniert. Yeah. Die haben hure viel Wert und der Rest, meh. Okay, gut, Nvidia und ARM ist schon mit 40 Milliarden Übernahmen krasser Betrag gesehen, aber trotzdem.
27,7 Milliarden ist Slack verkauft worden. Und das ist krass, das ist schon.
Nochmal.
27,7 Milliarden. Wirklich.
Wow.
Das ist wirklich eine andere Summe. Ich sag dir so, Star Wars, Marvel ist Pipifax, oder?
So, ist und ja dann, krass.
Ich habe das nachher, eben darum habe ich die Story einfach schon erzählen. Weil eben, um es einordnen, ich habe es halt damals nicht mehr so präsent. Eben, das, der letzte war ja genau ARM für 31,4 Milliarden.
Von so das ist noch vorher gesehen im Fall. ARM war 40 Milliarden jetzt in Nvidia.
Aha, 40 Milliarden?
40 Milliarden Nvidia.
Genau. Leck mir am Arsch. Ey. Und Dinge, ähnliche Dinge wie LinkedIn, oder, was halt einfach auch Software-Ding ist, das war 26 Milliarden gewesen. WhatsApp 22 Milliarden und Red Hat 34 Milliarden. Das ist wirklich krass. Und was haben wir gesagt, der Größte ist in dem Fall ARM und?
Nein, Dell, wo EMC gekauft hat, 60 Milliarden.
Ah, ja, genau.
67 Milliarden, wenn ich es endlich rausstagle.
Anders,
schon krass. Ja, das ist schon krass. Ja, und immer noch hat es eine Übernahme gegeben von AOL, die Time Warner gekauft hat, zum 2000. Das sind 106 Milliarden
gewesen. Hey, gut, so aber, Deals, auf Wikipedia habe ich die grössten Deals. Dort gibt es einfach so Öl- und Kohlefirmen, so chinesische ja, China Coal, die für 200 Milliarden irgendetwas gekauft hat. Dort sind sie einfach, da merkst du schon, die verdammten Drecksschleuder, die haben schon immer noch viel zu viel Geld. Aber ja, in Tech, im Tech-Dinger ist das auch schon verdammt verdammt viel. Krass, hey.
Ja. Ja, und das zeigt auch einfach halt ja den Trend, wo wir im Moment leben, also wo auch darauf gewettet wird sozusagen, dass auch nach der Pandemie wird Homeoffice und digitale Kommunikation einfach immer noch viel wichtiger sein, als es jemals vorher gewesen ist, oder? Also die setzen voll auf das, Microsoft sowieso auch, oder? Salesforce, also eben der SAP. SAP ist ja, glaube ich, deutsch, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Ich glaube, es ist in Deutschland, ja. Mm.
Genau, und Salesforce ist eigentlich so quasi ihre grösste Konkurrenten. Die haben jetzt halt auch ihre und da gibt es auch die kritischen Stimmen, wie ich gelesen habe. Also Leute, die sagen, es ist schade, dass Salesforce sich das Slack unter den Nagel gerissen hat. Hat auch ein bisschen Enttäuschung, weil der Gründer von Slack, das ist ja der, jetzt muss ich gerade überlegen, nachlesen, wie er heisst. Der Stuart Butterfield, der hat eigentlich immer, hat immer gesagt, er will sein Unternehmen da nicht verkaufen, er will nicht, dass es verkauft wird. Der hat, vor, also der hat schon vorher Millionen gemacht. Der ist so einer, er tut Startups, Unternehmen mal also gründen mit einer guten Idee, dann gibt es Hype, dann steigt der Wert unfassbar hoch und dann Exit-Strategie, oder wird es verkauft. Und er hat das zum Beispiel mit Flickr an Yahoo damals gemacht, 2005 für 50 Millionen. Und bei Slack hat er gesagt, will er eigentlich nicht machen, weil was da halt einfach immer befürchtet, oder ich sag mal, was so ein bisschen der Kreislauf ist in dieser Branche, ist, du hast etwas Innovatives, eine coole Sache, eben dann wird es gehypt, der Wert steigt und dann wird es verkauft und so quasi, sobald die Wachstumskurve auf dem Markt, oder das ist dann der Börsengang, oder wenn es verkauft ist, oder ich sag mal, du machst den Börsengang, damit es irgendwie wirklich so eben kann, an Wert gewinnen und gehypt kann werden. Und wenn dann es langsam so abflacht, dann gehen die Investoren wieder ab und gehen auf die nächste grosse Wette oder auf das nächste grosse Ding. Und so hast du eigentlich immer eine Innovation, die kommt, die gehypt wird, und dann aber nicht weitergedacht wird, weil es ist dann wie so, ja gut, jetzt haben wir den Hype gehabt, jetzt haben wir abkassiert und jetzt gehen wir auf die nächste grosse Sache. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, sagt man dann in der Branche, dass man nicht mal wirklich die Innovationen, wenn man die mal hat, dass man sie weiterdenkt. Und andererseits auch, ja, dass dann halt wieder immer die grossen aufblasenen Unternehmen noch grösser und noch aufblasener werden, weil sie sich halt die Technologie unter den Nagel reissen. Und jetzt ist abgefragt, zum Beispiel eben die Entwickler, die bei Slack, hinter Slack stehen, ja, wie viel Innovation wird jetzt dort noch kommen, wenn die eben ein Teil von einer, so einer grossen Bude mit langsam malenden Walzen werden wie Salesforce und nicht mehr selber entwickeln.
Ja, du, man wird es sehen.
Das ist so.
Also gut, dann kommen wir doch zum nächsten News und hat, ja, fangen wir mit dem Video doch an, weil die haben jetzt die RTX 3060 Ti gelauncht. Also die sind auch schon draußen. Also die Reviews sind draußen nur von den Founders Editions. Glaube ich, haben wir nur Setting gesehen.
Mittlerweile dürfen sie auch Ding mit so Custom-Karten, weil die sind ja gestern released worden. Okay, meistens hast du die Founders, die einen Tag, zwei vorher ist, und dann kommen wir dann Custom-Karten mit
und
Reviews.
Für, hast du nicht den Preis aufgeschrieben? 400. Für 4 Kopf erzähle ich sich. Siehst du, ich habe den Preis schon wieder verhühnert. Für 400, ja. Genau, $400 ist der offizielle Preis. Und ja, ist einfach wirklich eine sehr gute Einstiegskarte, die auch schon eigentlich 4K-Leistung liefert, natürlich mit
Einschränkungen. Mit Abstrichen.
Ja, genau. Aber ich sage, selbst die ermöglicht das. Ich habe noch geschaut, um sie so einordnen, weißt du, wo sie ist. Sie ist ja meistens ein bisschen, sie sind immer so ein Schlagabtausch mit der 2080 Super. Also sie ist halt wie, die sollte ja wieder Nachfolger sein von der, ja gut, die einen haben sie mit der 1080 Ti verglichen, aber ist jetzt ja eigentlich schwierig auf eine Art Weise wie 1060 dann irgendwie, ja gut, wie auch immer, aber jedenfalls 2080 Super, die schlägt sie
meistens,
auch nicht immer, aber meistens, und wirklich das auf UHD, also auf 4K. Ich gehe da die Benchmarks mal anschauen.
Bei den tieferen Auflösungen ist es nachher meistens nicht gelesen, sie waren so ein bei 1080p.
Ja.
Sie waren nicht ganz so toll.
Ja. Aber da ist es wirklich bei den 8 Games, die ich jetzt hier gerade anschaue, ist sie eigentlich in 90% der Fälle schneller als 2080 Super. Das heisst aber eben, 2080 Ti ist vermutlich noch schneller. Aber gleich, ich meine, für 400 Dollar,
gell, eben. Das ist ein Trendmodell, den du in der Schweiz nicht bekommst. Wir haben es jetzt. Ich bin gerade im Shop und schaue übrigens, hey, es hat noch, vom einen Modell hat es sogar noch Liefer gehabt. Hey, das nach dem Release, das ist...
Ich habe noch überlegt, für meine Mini-Kiste.
25 Stutz. Es geht morgen geliefert. Das ist... Wow. Das ist ein Zufall für das Jahr, das Hardware-Jahr.
Das stimmt.
Das ist
ein Evidenz. Sotec hat das eine. Ja. Das ist eine mehr diverse. Ja.
Ja, gut, eben. Ja, die Schlager. Also, das ist das Krasse.
Ja, das ist wirklich krass, ja. Ja, ich habe es nur überlegt, weil die natürlich auch HDMI 2.1 hätte und so, aber das bringt mir dann gleich nichts, oder? Wenn es 2080er haben, wo da. Gut, bringt mir auch nichts, wenn ich einen 2080er habe, wo dann eh nicht, wenn ich ihn nicht mehr als 60 Frames kann rauslassen kann, weil es der Monitor nicht mehr Herz hat. Aber der Ausgang. Egal. Aber ja, nein, halt das Battle von der Einsteigerkarte. Dort hat ja AMD noch kein Äquivalent.
Kommt mit der 6700, genau. Sehr wahrscheinlich die, auch die XT-Version und dann noch die tiefere, die der alte wie 3060 ist. Das ist ja auch wieder so ein, schon wieder so ein spezieller Fall, wo man sieht, Nvidia bringt zuerst die Ti-Version raus, ja, bevor sie die Standard-Version rausbringt. Das ist eigentlich ja, höchstens beim High-End-Modell wie bei 2080 Ti bringen sie selber bis nie die Ti-Version vorher raus. Oder es gibt gar keine, wie bei der letzten Generation, wo du 2060 super hast. Das ist schon ein Novum. Also ich glaube, das ist schon ein in Erwartung von dieser AMD-Karte, die da wird kommen, sehr wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres rein ist, ja. Sehr wahrscheinlich auch nicht Lager wird sein. Von dem ja,
das ist schon extrem. Ich habe auch noch irgendwie geschaut auf die gerade als nächstes können reden, die von der RX 6800 XT, ja, die ist schon die ganz gar nicht verfügbar. Ja.
Das ist wirklich Horror. Eben eigentlich eine verdammt geile Karte, aber...
Das ist das zweithöchste Modell von AMD. Das andere kommt genau. In den nächsten Tagen. Wann ist der Launch?
Die Release ist am 8.
Am 8. Also von der 6900.
Genau, 6900 XT.
Auch XT. Ja.
Das ist bis jetzt noch nichts ohne XT angekündigt. Das, okay. Das wäre die Konkurrenz von RTX 3090. Ja. Nachher, genau.
Und du hast jetzt 68 XT und was ist dein Fazit?
Ja, du eben genau, so als Langzeit-AMD-Fan natürlich einfach der Hammer, einfach mal wieder zu sehen, AMD ist auch im High-End-Bereich wieder angekommen. Das ist sehr geil. Sie hat halt ein paar, wie wollte man sagen, Nachteile gegenüber der Nvidia-Grafikkarte. Vor allem für mich, wo halt auch gerne noch Videoschnitt, Premiere profitiert halt sehr von den CUDA-Cores. Und da hast du halt einfach wieder kein, es gibt ja schon vergleichbar, einfach, es gibt kein Äquivalent dazu, im Prinzip. Selbst wenn du irgendwie Metal hast oder so, dann kannst du nicht, das ist für Leistungsfähigkeit einfach nie so gut wie mit der CUDA-Cores-Beschleunigung. Darum, das ist so ein bisschen, das ist ein der Nachteil dran. Sonst beim Gamen, wenn du wirklich einer auf die Raster Games aus bist, also das klassische nicht Raytracing, ist wirklich geil, dass der Unterschied eigentlich mehr oder weniger weg ist. Und ja, beim Raytracing, da gehe ich mal schwer davon aus, jetzt mit den neuen Konsolen, die ja auf total AMD basiert sind. Dass der Tier definitiv besser wird, wäre die Raytracing-Leistung, weil die Games werden jetzt darauf optimiert sein, wie das AMD macht und nicht wie das Nvidia macht, denke ich. Weil eben 20 Mal programmieren macht auch keinen Sinn.
Es wäre schon, das ist wirklich, es wäre einfach naheliegend, oder? In der letzten Generation ist ja auch schon ist PlayStation zum Beispiel die Lead-Konsole gewesen und also ich glaube, dann ist sie wirklich die Lead-Konsole von, also ich nehme an, auch in Entwicklung für PC, also ich überlege, wie das läuft. Aber du hast eigentlich beim Entwickeln von Games hast du ja wirklich immer irgendeine Plattform, wo für die wird es primär gemacht und das ist ja in der Vergangenheit in PlayStation gewesen. Ich weiß aber gar nicht, ob das einfach nur gegenüber der Konsole ist oder auch gegenüber PC oder ob das dann einfach keine Rolle spielt, weil das eben anders ist. Aber jedenfalls, jetzt wird es zum Beispiel auch in der PlayStation 5 sein, weil einerseits DevKits früher raus sind und weil sie sich, glaube ich, jetzt auch wieder 2-2 verkauft hat zu der Xbox. Aber es spielt ja keine Rolle, die sind ja eh ähnlich. Und eben, habe ich mich das genau auch gefragt, wie du gesagt hast, ob das müsste sich doch mal auszahlen. Wenn einfach zwei Konsolen, wo alle Games kommen eigentlich auf PC und diesen Konsolen raus, dann müsste doch das auf diesen AMD-Karten fast besser laufen als auf einem Video.
Genau, aber wo jetzt so die komplette Architektur 1:1 hast, oder? Also das muss wie besser laufen, oder? Das ist schon krass.
Ich bin verdammt überrascht, wenn einfach in den nächsten zwei Jahren, das muss ja auch noch zuerst kommen, oder? Aber immer noch einfach alle Games immer irgendwie so ein bisschen fehlerbehaftet werden. In der Vergangenheit ist das oft ein bisschen so gewesen, mit so Treiberproblemen oder weißt du, jetzt mit Cyberpunk wäre es wieder so das klassische Beispiel, es kommt raus und hat kein Raytracing auf AMD-Karten. Sie haben so gesagt, sie liefern es so schnell wie möglich nach. Das kann eine Woche dauern, das kann keine Ahnung wie lange dauern, oder?
Ewigkeiten, ja.
Und ja, da bin ich wirklich gespannt. Also, ich hoffe es.
Ja.
Wäre geil.
Das ist ja der grösste, das ist wirklich der grosse Unterschied zwischen AMD und Nvidia. Gell? Nvidia ist einfach mehr oder weniger eine Software-Bude. Die entwickelt so viel Software, oder? Und die hat so viel Know-how. Und AMD ist halt wirklich eher die Hardware-Bude, wo der Team immer mit den Treibern vor allem Probleme hatte in der Vergangenheit. Das merkst du halt dort wirklich schon nochmal die Ausrichtung vom Unternehmen, die einen grossen Einfluss hat darauf.
Ja gut, jetzt, was ARM gekauft haben, sind sie auch, kannst du auch nicht mehr nur Software-Bude nennen, oder?
Ja gut, aber es ist eine Lizenz, blöd gesagt, weißt du? Also, es ist ja auch nicht... Ja. Ja,
die haben ja sie gekauft, die vergänzen die neue Lizenzen raus. Aber ja. Hey, ich weiß schon, was du meinst. Aber sie haben ja immer Chips gebaut und eben Grafikkarten, also von dem her.
Natürlich. Aber eben machen viel mehr Geschäftsfähig, ist viel mehr Software, wo sie wirklich Kohle machen. Ja. Anscheinend. Ja.
Aber eben sonst ist sie etwa auf 380 Niveau. In den meisten, irgendwie soll ich sagen, wenn ich 8 von 10 Fälle ist, glaube ich, 380 ein bisschen schneller. Und
ein bisschen schneller, aber ja, eben. Das ich das testet, Toni. Ich habe es testet mit einer Ryzen 3000 CPU, die halt auf der Testbench schafft, für Vergleichbarkeit. Und wenn du mit der Ryzen 5000er Serie CPU hast, kannst du das Smart Access Memory aktivieren. Und dort merkst du nachher, der Unterschied schwindet auch gerade wieder. Also wenn du hast wirklich zwischen, bei diesen zwei Games habe ich es jetzt gemacht, zwischen 2 und 10 Prozent FPS mehr. Also das ist ein rechter, das ist ein rechter Unterschied.
Das ist eben der Bonus, das ist so der Modus, wo es einfach, wenn AMD-Prozessor und die Grafikkarte hast, dann teilt sich das Memory irgendwie. Oder?
Genau, kannst einfach kann der CPU auf das VRAM zugreifen.
Ja, genau. Und was ist denn der Rage-Mode schon wieder? Den gibt es ja auch noch.
Das ist einfach so ein Übertaktungsmodus, da kannst du einen OC, automatisch OC-Modus.
Ah, okay. Ja gut, nicht mehr wundern, dass sich das weitergeht. Nicht mehr wundern, wenn da mal die sicher noch Lager sind. Das geht, oder ein Lager. Ein Lager ist übertrieben. Ja. Wenn man mal eine kann kaufen.
Das ist genau so.
Oh Mann. Ja gut. Also komm, dann gehen wir doch zum nächsten Thema über. Und zwar PlayStation 2 Games, wo man kann emuliert auf der Xbox Series S und X spielen. Das finde ich schon geil. PlayStation 5, wo nicht abwärtskompatibel ist für PlayStation 2 Games, die hat ganz einen gammeligen abwärts Kompatibilitätsmodus. Du kannst ja nur PS4-Games drauf spielen. Mhm. Und jetzt haben die Leute den Emulator, wie heißt der schon wieder? Der Retro Arc. Der Emulator. Kannst halt wirklich als UWA, also weißt du, das ist wie Exe, einfach das von Windows-Applikationen als Windows-App laufen lassen. Und,
ach so.
Genau, und dann musst du im Developer-Modus sein von der Xbox, den musst du noch freischalten lassen, der kostet dich auch etwas, kannst du das nicht einfach jetzt gratis ausprobieren, aber du musst den Dev-Mode einschalten und dann kannst du das als App kannst du das dort installieren und dann kannst du die PlayStation 2 über den Emulator, PlayStation 2 Games über den Emulator laufen lassen. Das finde ich schon geil. Ich finde, das ist einfach auch wie nochmals ein Seitenhieb zu Sony, wo einfach... Weißt, ich bin ehrlich gesagt wirklich auch kein... Ich habe keine Zeit und es gibt selten so alte Games, die ich dann wirklich mal ausprobieren will. Mir ist es auch nicht so wichtig. Und ich glaube, Sony hat aber das auch schon mal gesagt, dass sich einfach gezeigt hat, dass es das wird einfach auch gar nicht viel gebraucht, das abwärtskompatible Zeugs. Aber es ist auch gleich einfach etwas... Nutzerfreundliches. Also es ist einfach...
Aber es ist ja nicht offiziell von Microsoft.
Nein.
Das ist ja blöd gesagt, ein Hack, was sie gemacht haben.
Genau, natürlich. Nein, genau, es ist mir einfach geil, dass bei der Xbox kannst du alles bis zu den ersten Xbox-Spiele spielen und jetzt sogar noch irgendwie PlayStation 2 Games, theoretisch. Und einfach PlayStation 5 gammelt nur mit PS4 Games rum. Ist einfach so ein bisschen... Und der Controller geht nur bei PS4 Games und so. Ist einfach... Das ist einfach noch eine lustige... Ein lustiges kleines Ding, was da irgendwie angebracht haben.
Ist das schon. Ich habe mich schon gefragt, warum machen sie es nicht auch für PlayStation 5, wenn die es schon die Xbox können. Aber ja, wenn du das so erklärst mit dem...
Mit der Windows-App da. Ja.
Mit der Windows-App. Ja, okay, dann macht das Sinn, dass es nur bei der Xbox funktioniert. Ja. Aber ist gleich geil.
Ja, ist wirklich lustig. Ja, irgendwie geht es mutig dann auch auf dem... Weil System sind ja dann... Weiß ich eigentlich gar nicht. Klar, auf der Xbox läuft das ja wirklich eigentlich wie ein Windows, oder?
Ja.
Ich weiß gar nicht, was auf der... Die wird noch ein Custom-Ding haben, PlayStation, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ja. Welches Game würden die dann jetzt spielen?
Eben gesehen, ich spiele PS2. Ich muss irgendwie... Ich hätte so gesagt, das alte Tony Hawk, aber nein, da gibt es ein Remaster, das ist einfach schon besser.
Ja, stimmt.
Jetzt gehe ich PS2-Game, ich habe die gar nicht gehabt.
Ja, es ist so ewig her.
Ja. Ja, ich sage ja. Ja, ja, kann ja auch PC spielen.
Bei mir sicher einer gewesen.
Das müsste wirklich ein PlayStation-Game sein, weißt
du? Ja,
FIFA, genau. FIFA 8 oder so. FIFA 08, keine Ahnung, FIFA 07. Ich weiß gar nicht, was
das damals gibt. FIFA 2 ist doch ein Launch-Titel gewesen.
Welches?
Ja, Metal Gear Solid 2 ist ein Launch-Titel.
Ah, ja, okay, ja, aber stimmt. Ja,
stimmt. Aber
heftig.
Ich glaube, ich habe ja meine PS2 nach einem Jahr wieder verkauft und ich nachher nicht mehr so... nicht so viel gamen da, darum ist die Ära PS2 ist mir nicht so am Ende gegangen.
Ja, ich habe nie eine gehabt. Nur bei Kollegen haben wir einfach immer Techno alles gespielt, aber ich selber nie eine gehabt.
Ich hatte an meinem Bruder auch eine und ich bin immer zu ihm spielen gegangen. Wenn er irgendwie, zum Glück war das die Phase, wo er viel in den Ausgang ist, so langsam so in die Zeit. Das heisst, ich kann immer können PlayStation am Abend bei ihm können PlayStation spielen. Aber ich habe mir gerade überlegt, vielleicht ist das auch ein Grund, warum man die Abwärtskompatibilität gar nicht so stark pushen will. Offiziell sagt Sony, ja, es wird ja eh nicht gross genutzt und inoffiziell, ja, dann kauft ihr niemand mit einem Remaster. Oder dann gibt es einen Grund weniger, um einen Remaster zu kaufen. So kannst du wenigstens einen Remaster bringen und sagen, jetzt kannst du das Game endlich wieder spielen und sonst halt nicht, oder?
Es ist garantiert so eine Mischung aus beiden, das glaube ich schon. Mm. Ja, kann ja. Abkassieren. Ja, alright. Komm, dann gehen wir doch in unser Big Screen Segment über und hast jetzt du The Wandering Earth? Hast jetzt du dort etwas zu sagen? Du hast ja das schon länger mal gesehen, ich habe den einfach immer noch in meiner Notizen drin.
Ja, ich habe den vor längerem mal gesehen, dann haben wir es wollen bringen, dann haben wir keine Zeit mehr zum Springen und letztes Mal habe ich nicht können mehr mitmachen. Darum erzähle ich heute davon. Ich finde The Wandering Earth nämlich schon noch irgendwie erwähnenswert, so in der, ja, halt in der Historie, weil zum ein bisschen Kontext geben, wir reden von einem chinesischen Film, von einer chinesischen Filmproduktion und ich sage mal, China hat bis vor 10 Jahren nicht einmal wirklich eine Filmindustrie gehabt, jenseits von, keine Ahnung, ich sage mal, irgendwie Kung Fu und ein bisschen so Bruce Lee, also
Hongkong schon.
Hongkong schon, ja, eben so die Hongkong, aber ich sage jetzt mal so...
Nicht das Mainland.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie kaputt reden oder so, oder sagen, ja, das sind irgendwie nur pur. Aber ich sage mal, so wirklich eine grosse Filmindustrie, die internationale, haben sie eigentlich nie gehabt, bis vor 10 Jahren. Und jetzt haben wir da wirklich so in den letzten 10 Jahren einen unheimlichen Boom erlebt, wo jetzt sogar das ja dank der Pandemie ist der chinesische Filmmarkt sogar grösser als Hollywood. Und es gibt nicht wenig Stimmen, die sagen, es wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Das ist jetzt zwar pandemiebedingt ein bisschen beschleunigt worden, aber es wird auch in der Zukunft der Trend sein. Und logisch, China ist auch das bevölkerungsreichste Land von der Welt und die brauchen eigentlich den Rest von der Welt nicht einmal, um rein nach Zahlen der grösste Filmmarkt von der Welt zu sein, in der Theorie. Und was mich halt einfach immer wundern nimmt, ist, oder wo ich sehr gespannt bin, wird die Industrie irgendwann mal auch für uns relevant? Also werden wir je länger je mehr auch chinesische Filme bei uns im Westen schauen, so wie China umgekehrt viel Hollywood-Film quasi, ich sag mal, importiert hat und dadurch auch so stark gewachsen ist? Oder wird für uns der chinesische Film einfach immer komisch wirken, weil halt einfach die ein bisschen anderen Geschmack haben und so. Und das sieht man wirklich bei The Wandering Earth mega gut, wie der Film gemacht ist. Du spürst einfach, es kommt aus China. Das ist keine Hollywood-Produktion, das kommt aus China und das wirkt urchinesisch. Fangen wir mal schnell an mit der Prämisse vom Film. Um was geht's? Es ist so crazy und upspaced, dass es eben schon wieder hure geil ist.
Wortwörtlich also, upspaced.
Es ist hure upspaced im wortwörtlichen Sinn. The Wandering Earth spielt in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft, wo die Sonne am Sterben ist. Und jeder, der mal da Neil Grass seine Astro-Dokus gesehen hat, weiß, bevor die Sonne stirbt, wird sie zuerst mal eigentlich riesig. Also sie bläst sich wie auf und wird zur Supernova. Und in diesem Prozess verschlingt sie eigentlich das ganze Sonnensystem. Also alle Planeten im Sonnensystem werden zuerst mal von der Sonne verschlungen. Und darum muss die Erde, also die Erdbevölkerung, zusammenspannen. Und was machen sie? Sie entwickeln quasi riesige, enorme Raketenantriebe, wo sie quasi, wenn das die Erdkugel ist, so wie auf eine Hälfte von der Erdkugel überall ansetzen und dann damit quasi sich selber aus dem Orbit von der Sonne, also die ganze Erde aus dem Orbit von der Sonne wegschiessen, so wie wegfliegen und machen sich auf einer 2000 Jahre lange Reise quer durchs Universum zu einer neuen Sonne, wo sie sich dann wieder einnisten können in einem neuen System. Oder? Und wie es dann halt kommt, etwa nach 20-30 Jahren, fliegen sie blöderweise am Jupiter ein bisschen zu nahe. Und plötzlich fängt die Schwerkraft vom Jupiter an, die Erde einzufangen und droht, die Erde zu verschlingen. So, nein. Einfach eine hure geile Prämisse ist für einen Science-Fiction-Film. Also es gibt vieles in der Science-Fiction, aber noch nie habe ich gehört, dass man einen ganzen Planet mit einer Düsenantrieb wegfliegen in ein anderes Sonnensystem. Aber es wird gut erklärt. Also ich sag mal, so wie es im Film erklärt wird, hast du das Gefühl so, sie haben noch vieles gedacht. Also so wirklich so mit irgendwie, ja, um den Äquator herum haben sie noch spezielle Raketen, damit quasi die Rotation von der Erde gestoppt wird, weil sonst schleudert das Teil ja einfach irgendwie um Und das Setting natürlich, klar, je weiter der, also wenn die Erde mal weg ist von der Sonne, ist es dann eiskalt auf dem Planeten, auf der Planetenoberfläche. Sie haben unterirdische Städte gebaut unter diesen Raketenantrieb, weil ja, irgendwo muss ja die Menschheit noch können überleben, aber es hat nur noch Platz für die Hälfte von der Menschheit. Das heisst, es ist schon mal ein riesen Drama, dass irgendwie 4-5 Milliarden Menschen halt sterben, gerade am Anfang vom Film. Und ja, also viel mehr wollte ich auch gar nicht sagen zu der Story, weil es passiert unfassbar viel in diesen 2 Stunden. Es ist ein konstanter Action-Trip. Hey, es ist unfassbar. Du bist nach diesen 2 Stunden so kaputt, fix und fertig. Und ja, aber es ist wirklich, was ich muss sagen ist, das Setting ist grossartig, Kostüme, Kulissen, sie haben da wirklich mega reingebuttert. Das ist auch der erste, eigentlich wirklich der erste Live-Action-Science-Fiction-Film aus China. Die Special Effects stammen aus China, die sind, muss ich sagen, verdammt gut. Also man merkt schon, sie sind teils sehr künstlich, aber irgendwie trotzdem auf einem Niveau und in einer Opulenz, wo du das Gefühl hast, so, also selbst ich bin eigentlich nicht so Fan von CGI-Extravaganza und so Effekthascherei, aber bei diesem Film haben sogar, ich muss sagen, es hat ein paar hure geile Shots drin, von dem ganzen Zeug, wie die Erde wegfliegt und so, wo kann man so sagen, okay, beeindruckend. Es muss nicht immer Hollywood sein. Und ja, dann ist eben, wie gesagt, es kommt aus China, der ganze Epos. Also du hast, wer, ich sag mal, zu Basel geschaut hat als Kind, der kennt das schon. So immer wieder das
krümmt sich auch, krümmt sich auch der Planet einfach so wie ein Ball.
Aber was du hast, ist, weißt du, so die innere Monologe, so mitten in einer riesen Action-Sequenz, plötzlich so, ja, damals, wo ich noch ein Bauer war, bin ein einfacher Bauer und einfach das Ding. Und jetzt bin ich da und habe das Schicksal von der Erde in der Hand und muss da. Weißt du, so einfach so die Sache oder irgendwie ein Charakter kurz bevor er stirbt, irgendwie, der hat dann noch einen 2-minütigen inneren Monolog, wo er irgendwie noch so imaginär zu seinem Sohn oder seiner Tochter oder was an sich spielt und sagt: großartig. Hab du ein gutes Leben, ich mach das jetzt, weil ich bin da der Familie überhaupt, ich wünsche mir für dich und so. Und die hört das ja gar nicht, aber irgendwie so einen inneren Monolog.
Großartig.
Es gibt immer noch den ganzen inneren Monolog und du denkst so: ah ja, oh mein Gott. Und was halt auch ungewohnt ist, am Ende vom Tag sind Chinesen die Helden natürlich und ich sag mal, es ist ungewohnt, wenn Damis das sind, dann merke ich das nicht mal mehr, das ist ja normal, aber bei den Chinesen habe ich mich wirklich ertappt dabei, dass ich zuerst gesagt habe, so, ja klar, China, und dann ist mir eingefallen, ja gut, okay, bei Damis ist es genau gleich und dort denke ich das nicht gerade sofort drum. Fairerweise muss man sagen, klar, dürfen die auch jetzt die Helden sein, es gibt auch ein geiler Seitenhieb der Schweiz gegenüber, wo ich gut haben müssen lachen, aber oh, nice. Das spoilere ich jetzt nicht.
Nice.
Ja, also wirklich so alles in allem. Der Film wird keinen Oscar gewinnen für das beste Drehbuch, beste Story oder was weiß ich, beste Schauspieler auch nicht. Aber er ist wirklich huere unterhaltend, in sich stimmig, finde ich. Also wirklich so die Erklärungen, so abgespaced, wie alles tönt. Die Erklärungen tönen eigentlich huere nachvollziehbar und logisch. Wer weiß, ob das nicht sogar in der Theorie einigermaßen verhebt. Und ja, es ist einfach wirklich ein verdammter 2-Stunden-Action-Trip. Also er läuft auf Netflix, sorry, das hätte ich vielleicht am Anfang sollen sagen. Der Film geht etwa 2 Stunden, ist auf Netflix und also ich würde ihn unbedingt einfach mal reinziehen. Nicht mit dem Anspruch, jetzt der beste Science-Fiction-Film sind Interstellar oder so zu schauen, aber mal zu schauen, okay, was wird in China aktuell tatsächlich produziert. Der Film ist 2019 produziert worden und ist nur auf dem chinesischen Filmmarkt gelaufen und gleich irgendwie der Top 10 von der erfolgreichsten Film vom ganzen Jahr drin gewesen. Und das war im Jahr mit Avengers und Marvel und was weiß ich, oder? Also schon noch krass, was da läuft.
Er sieht auch, ich hatte den schon lange auf meiner Liste, weil der Trailer hat einfach auch geil ausgesehen. Also wirklich, der sieht er absolut noch mal abgespaced, geiler Science-Fiction-Film aus. Okay, cool. The Wandering Earth auf Netflix.
Ich habe auch noch etwas. Erde.
Wie?
Ich habe mir den gestern Abend auch noch reingezogen. Und so, mein Fazit spricht sich dafür, was ich davon gehalten habe. Mir ist aufgefallen, dass Chinesen zumindest Stand bringen, Muttersprache zu nehmen, für wenn sie Fremdsprachige drinnen haben. Damit schaffen das ja selber.
Ja. Das ist auch wieder eine perfekte Überleitung. Ich habe auch eine Serie, die das schafft. Und zwar habe ich Swedish Dicks geschaut, oder? Also Schwedenschwänze. Nein, es geht nicht um das Porno. Dicks ist ja auch in den USA so ein Slang für die Privatdetektive. Und die zwei, es sind eben zwei Schweden. Der eine ist ein ehemaliger Stuntman, der andere ist so ein abgehalfterter DJ. mal erfolgreich sind, jetzt nicht mehr. Beide sind eben Schweden. Und lustig ist, beide sind auch in echt Schweden. Der eine ist ein schwedischer Comedian, wie heißt jetzt der? Ich glaube, das ist der Johan Glanz, genau. Und der andere ist der Peter Stormare. Oder vermutlich heisst er seinen Namen eben auch Stormare. Oder irgendwie.
Stormare!
Ja, aber ja, der Peter Stormare, der hat ja in diversen Filmen mitgemacht.
Ja.
Grabowski zum Beispiel. Ja, dort spielt er da einen von den Nihilisten.
Mafias.
Der Keanu Reeves spielt übrigens auch mit. Ist bei mir jetzt zwar aber noch nicht gross vorgekommen. Und genau die zwei, die treffen sich, werden halt sich in ein ungewöhnliches Duo, wo dann ja, Fälle lösen. Und weißt, die Serien gehen 20 bis 30 Minuten, sind sich ein bisschen low-key, aber lustig. Er hat immer, er ist der Erzähler auch, der Peter Stormare, also sein Charakter. Erzählt dann manchmal, wie er mit dem anderen zusammen jetzt etwas macht. Und beide sind natürlich so ein bisschen, Losers, aber es ist lustig. Und wie sie, ja, es lebt von ihrem Charakter und von ihren Gegenspieler, wo alle so ein bisschen übertrieben sind. Irgendwie die eine, die, glaube ich, eben N hasst, irgendwie der ehemalige Stuntman. Und er hat natürlich auch noch selber irgendwie ein Geheimnis als Stuntman, weil, glaube ich, sein Partner gestorben ist und so. Ja, ich habe erst drei Folgen geschaut, aber es ist so etwas low-key, aber nur witzig, gut verträglich und ja, sie sind irgendwie sympathisch und ich finde halt sehr geil, sie reden auch Schwedisch. Sie reden dann wirklich oft Schwedisch untereinander. Und ich finde, so wie sie es machen, habe ich das Gefühl, macht es auch recht Sinn. Weil jemand, der dort lebt, oder? Also, ich meine, wie Italiener in der Schweiz, oder? Die reden untereinander ja nicht immer Italienisch, sondern die haben gesagt Schweizerdeutsch, oder? Und ja, ich glaube, dort ist das irgendwie ähnlich. Oder? Die reden halt in gewissen Situationen dann Schwedisch. Natürlich immer, wenn andere rum sind und sie einfach nur mit sich selber reden. Recht lustig. Und dann meint er seine Tochter, die überhaupt kein Schwedisch redet, weil sie findet, so, das ist komplett verpfuchste Sprache. Die redet ja nur irgendwie 8 Millionen Hillbillies dort irgendwo im Norden haben. Wieso soll ich das lernen? Hure lustig. Wo übrigens überhaupt nicht aussieht wie seine Tochter, am Peter Stormare. Aber,
Er ist doch, ich habe gemeint, Italiener oder so halb italienisch.
Er ist wirklich Schwed.
Er ist Schwed? Ich habe seinen Namen immer so italienisch ausgesprochen. Ja. Und er hat auch in diesen Filmen, die ich kenne, meistens irgendwie so ein italienischer Mafia oder was weiß ich gespielt. Also weißt du, also die
hat er nicht meistens Russ gespielt oder so?
Russ gibt es auch. Ja. Die, so, bei Prison Break habe ich gemeint, ist ein italienischer Mafia-Boss.
Nein, aber, der ist wirklich. Also genau, der ist wirklich ein Schwede. Krass. Und darum können auch beide halt irgendwie fließend Schwedisch, oder?
Da lernt man so.
Das ist wirklich, ich habe das auch nicht gewusst, irgendwie, aber es nachher finde ich sehr logisch. Der hat immer einen komischen Dialekt gehabt. Ich habe mir es einfach gar nicht überlegt gehabt. Witzig, ja. Swedish Sticks auf Netflix. Okay, dann habe ich noch. Wir sind okay in der Zeit drin. Ich habe noch zwei Games und ich fange mit dem an, den ich weniger lang gespielt habe, aber fast ein bisschen geiler finde. Empire of Sin, wo wir es gerade bei Gangster haben und so. Das ist das neueste Game von den Romeros, also weißt du, von John Romero, der wo bei Doom unter anderem entwickelt ist, und seiner Frau. Und das Game ist vor allem von seiner Frau, der Brenda Romero. Und spielt in den 1920er und ist eine Mischung aus rundenbasierten Taktik-Games sowie XCOM. Also die Kämpfe sind so, weißt du, so von der ISO-Perspektive. Und das andere ist so ein bisschen ein Management-Game. Also du musst dir das vorstellen, du siehst die Welt, oder? Wirklich so die schöne 20er-Jahre-Mafia in Chicago, wirklich mit dem geilen, jazzigen Soundtrack, siehst du eben so von der Obenansicht und du kannst dann einfach rausscrollen und dann kommt so eine Low-Poly-Ansicht, wie SimCity aussieht. Von der Stadt. Oder? Und dann siehst du die verschiedenen Gebiete, wo die verschiedenen anderen Mafia-Bossen sind. Du kannst am Anfang auch etwa zwischen, was sind 10, 12, recht viele, dann kannst du auswählen. Mafia-Bossen, die dann unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Weißt, der eine hat irgendwie Security im Bordell kostet weniger oder er hat einen Spezialmove im Kampf, weil du kämpfst dann auch mit dem, oder? Und das Game besteht halt wirklich aus einem grossen Teil aus Kampf. Und ich erzähle vielleicht zuerst von denen, dann kannst du auf der Karte siehst halt, wo irgendwie gegnerische Rackets sind, weißt, wo sie ihre Bordelle haben, ihre Casinos, da kannst du die go stürmen. Es hat dann auch unterwegs noch irgendwelche Gangster, die kannst du vermöbeln. Und dann geht es auch in den rundenbasierten Kampf rein. Und am Anfang bist du alleine und dann kannst du gerade irgendwelche Gangsters anheuern. Und dann zahlst du für die und ich bleibe kurz beim Kampf. Genau, dann hast du am Anfang, kommen einfach mal zwei dazu, dann bist du mit deinem Dreier-Trüppel, gehst hin, kämpfst und dann ist halt, wer mal XCOM gespielt hat, in Deckung gehen. Deckung gibt es unterschiedliche, es gibt volle und halbe Deckung. Wenn du jemanden angreifen willst, dann gibt es einen Prozent Zahl, wie viel eben du triffst, oder wenn du näher bist und so. Hast zwei Aktionen meistens, die meisten Figuren, und irgendein Shotgun braucht gerade zwei und kannst laufen und schiessen. Ja, und dann ballerst du die halt so runter. Und dann ist es aber dort zum Beispiel noch lustig, die Gangster, also die du anheuern kannst, deine Henchmans, die haben auch Beziehungen zueinander. Also du siehst es auch beim Anheuern, der hasst den, der liebt den, der hasst den. Und dann ist es auch in der Mission, wenn jetzt einer sterben oder angeschossen wird, dann rastet es zum Teil aus und dann schiessen sie einfach um, oder? Und dann kannst du, genau, und dann kannst du noch jede Figur, hat so einen eigenen, wie so einen kleinen Skilltree, wo du irgendwie kannst, weißt, zweihändig, oder dass sie kann ein Gewehr brauchen, oder einen Shotgun, oder dass sie kann, noch, wenn sie jemanden umgelegt hat, gerade nochmal angreifen. Und das ist lustig, das braucht dann auch Zeit. Also, der Skill ist dann nicht aktiv sofort, sondern der braucht dann irgendwie 30 Tage zum Lernen, weil, und es macht halt auch Sinn, weil es ist halt wie so ein Civilization-Game, es läuft ja immer Zeit, also du drückst Pause. Und halt alles, oder deine Geschäfte, die werfen ja auch Geld ab in der Zeit, oder? Also jede Woche kommst du irgendwie Geld über und darum sind halt auch deine Charakter können verletzt sein, sind dann vielleicht mal einen Monat außer Gefecht und so geht es eben auch, bis du deine Skills lernst. Genau, und dann ist wirklich ein grosser Teil ist der Kampf, oder? Wo du einfach wirklich so von Häusli zu Häusli gehst auf der Karte und kannst versuchen, andere Gebiete zu erobern mit Gewalt. Dann kannst du natürlich aber das Ganze auch über, sagen wir so, Intrigen oder so lösen. Du kannst mit andere Mafia-Leute, eben auch solche wie Civilization oder irgendwie Crusader Kings Light, kannst du Beziehungen führen, kannst versuchen, sie zu erpressen, mit ihren Partnerschaften eingehen. Und je nachdem, eben, wie sie halt mit dir stehen, wie du irgendwie in der Nahrungskette hoch oder tief bist, kannst du mit ihnen handeln oder nicht. Oder? Und es ist auch recht geil, dass es ist eigentlich recht komplex, es hat recht viele Systeme. Ich kann es aber auch mit dem Tutorial bis jetzt alles recht verständlich gefunden. Obwohl es wirklich immer nochmal irgendetwas draufsetzt, oder? Eben, dann hast du den Kampf, dann hast du die ganze System. Wenn du ein Racket von den anderen eroberst, dann kannst du entscheiden, willst du es einfach abfackeln, oder? Dann ist es irgendwie außer Gefecht für eine Weile und du kommst dann irgendwie Loot über. Es gibt natürlich auch eine Ausrüstung und so. Plus Geld. Oder du setzt dein eigenes hin. Sagst, okay, da bauen wir jetzt einen Buff. Und das musst du halt zahlen. Dann wiederum das kannst du noch aufrüsten mit mehr Security, du kannst es attraktiver machen, du kannst auch Schnapsbrennerei machen. Dort musst du wiederum entscheiden, welchen Schnaps brennst, je nachdem, wie attraktiv das Stadtviertel ist. So der Pöbel, der will halt irgendeinen billigen Schnaps und wenn es noch ein bisschen besser gesehen dazu geht, dann wollen sich der Edelfusel. Und dann, genau, dann gibt es noch zusätzlich gibt's noch Quests, die das Ganze so ein bisschen antreiben. Dann kommst du halt irgendeinen Auftrag über, von heisst zum Beispiel, hey, in deinem Casino haben wir einen gefunden, der bescheisst. Und dann kannst du wirklich einfach hin und kannst ihn einfach über den Haufen schiessen oder einfach rauskicken. Kannst aber auch zuerst mit deinen Securities reden und dann sagen sie, ja, der hat da eine Karte im Ärmelkant so, und dann gehst du hin und sagst ihm das. Und dann sagt er, ja gut, ich meine, ihr macht es verdammt einfach, oder? Und dann kannst du eben Dialog auswählen und kannst sagen, hey, so, nein, haust du mir einfach eine oder wie auch immer. Und ich habe dann eben gefunden, nein, komm, hat er sich eingestellt und dann müssen wir verhandeln, wie viel Provision er bekommt, dass er andere Betrüger aufspürt und auch halt einer sich das Geld entlockt. Also weißt du, dass er versucht, sie beim Spielen, dass sie mehr Geld setzen und so. Oder eben eine andere Quest habe ich gefunden, dann haben sie einen Leich entdeckt neben unseren Bierfässer und haben gesagt, der sei einfach blutleer und irgendjemand hat das ganze Blut von dem in die Fässer reingefüllt. Und jetzt, was machen wir? und dann kannst du sagen, ja scheißegal, wir schmeißen das Bier sicher nicht weg, oder? Bier ist Bier. Und ich habe dann gefunden, nein, komm, das machen wir, fangen wir nicht so an. Und dann irgendwie 60 Barrels müssen wegschütten. Und dann natürlich einen hohen Verlust gehabt, oder? Weil ich einfach, nachher mache ich gar kein Geld mit dieser Brauerei. Hey, wirklich, und Zeugs und Sachen, und natürlich mit der Polizei, wo du musst überlegen, du musst sie schmieren, du musst sie bekämpfen. Und hey, ich find's mega geil, es ist mega komplex, aber hat irgendwie, eben, all die Charaktere sind geil definiert, eben, weißt du, auch das Raster von Leuten, die kannst anheuern, wo du musst dann zum Teil auch genug gut genug höchstes Ansehen musst du haben, damit du überhaupt kannst anhören. Und ja, also ich finde es easy, geil, komplex. Wirklich das Einzige, was ich schade finde, für mich persönlich, ist, weil in einer Woche das zu Cyberpunk kommt und bis dann, hat das Spiel jetzt noch eine Woche, oder?
Wenn es dann kommt.
Ja, aber Empire of Sin für PC, für glaube ich, ist kein Vollpreis-Game, 40, 44 Franken oder so. Aber
hat das irgendwie?
Wie?
Ich habe nur mal so kurz das Let's Play geschaut. Hat das auch irgendwie so eine grobe Obstory oder so? Weil ich sehe, es sind Zwischensequenzen zum Teil. Das
ja, also ich glaube im Fall, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt so einen Mafia-Gangster. Ja, nein, weißt du, bist wirklich einfach, ich bin jetzt so ein mexikanischer Gangster, der irgendwo von Los Angeles geflüchtet ist oder einfach abgehauen ist. Und dann auch der Taxifahrer quatscht noch ein bisschen mit dir und dann kannst du ein bisschen erzählen, was du gemacht hast. Aber dann ist es ist schon einfach die klassische, du bist halt dort irgendein Mafia-Du gewesen und jetzt willst du dein Mafia-Business aufbauen. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es... es ist aber recht gut recherchiert. Also da Brenda Romero hat wirklich, glaube ich, irgendwie die, viele von diesen Gangstern hat es wirklich gegeben. Es gibt auch den Al Capone. Teile sind natürlich fiktional, Teile sind so halb fiktional. Eine von den Gangster-Dingen ist, glaube ich, irgendwie die Grossmutter von ihren oder so, wo sie dann einfach dort ins Game gebaut hat. Recht lustig.
So, eine, so gut.
Und
so
gut. Ja, nein, ich finde es... ich finde es mega geil. Also,
ich muss sagen, ich liebe die ganze, einfach überhaupt das ganze 1920er-Setting. Ja, ob im Film, in Games oder so, wenn es so, weißt du, so die Prohibition-Zeit mit der Mafia, die dann aufsteigt und so und die Kleider, die Mode und eben so. Ich habe jetzt, ich habe wirklich erst gerade vor einer Woche mit Peaky Blinders angefangen.
Ah, passend.
Es ist eigentlich dafür, dass ich so Fan bin von dieser Zeit, ist unfassbar, dass ich das nie geschaut habe. Spielt ja aber in Großbritannien, nicht in Amerika. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich liebe das Setting und alles, was du jetzt erzählt hast. Ich habe jetzt bei der ersten Staffel geschaut und es ist alles etwa schon vorgekommen, was du erzählt hast.
Das ist geil.
So gut. Ich liebe das. Ich liebe das. Das muss man definitiv, glaube ich, auch mal reinziehen.
Also ich spiele sicher noch weiter und kann vielleicht in einer Woche nochmal ein Update geben. Okay, und dann das Letzte, was ich länger gespielt habe, als ich früher bekommen, das ist das Immortals Phoenix Rising, wo dort mal eine Zeit lang jetzt Gods and Monsters geheissen. Ist das neueste Game von Ubisoft. Und es ist ein Ubisoft-Game. in allem Sinn, im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist ein Open-World-Game, so ein bisschen Zelda Breath of the Wild inspiriert. Spielt in der griechischen Mythologie. Du bist Phoenix, kannst wählen, ob ein Typ oder eine Frau willst du sein. Und es geht darum, dass irgendein Böser, ich glaube, er ist nicht ein Titan, er ist irgendein anderes Wesen. Hat aber, glaube ich, auch schon Titanen auf die Götter geschickt, dann haben sie ihn bekämpft und eingesperrt. Jetzt ist er wieder frei. Hat vier Götter, hat er nicht eingesperrt, er hat sie verwandelt. Also irgendwie der Kriegsgott Ares ist jetzt irgendein Göttel. Aphrodites, wie heißt die auf Deutsch?
Aphrodite,
genau. Sie ist irgendein Baum und dann die Athena, die ist also die Göttin der Weisheit, sie ist so ein freche Göre, so ein Teenie-Mädchen und so. Wirklich recht lustig. Ich finde die ganze Welt, das ist wirklich so eine grosse, bunte Welt. Du hast fünf verschiedene Reiche, in der Mitte ist der Tartarus, wirklich wie bei Zelda in der Mitte, oder mit dem, wo der Böse ist, ist da der Tartarus, so ein Vulkan, glaube ich. Und hast nebendran das Schneereich, dort wo der Olympus ist, wo du hochklettern kannst. Dann hast du so das sprühende Garten von der Aphrodite, wo wirklich alles so grün und lebendig ist. Dann hast du ein bisschen mehr Wüstending. Und wirklich, ich finde sie optisch mega schöne Game und auch mega schöne Welt. Und das Game, finde ich, ist so aufstellend. Das ist so, oder? Es ist so ein positives Game. Es ist so, du kannst halt gerade rumfliegen. Das ist natürlich deine Flügel, wo du kannst rumgleiten. Du hast so die superschnellen Schuhe, wo kannst schnell rumspeeden, alles kostet natürlich Ausdauer, auch wie bei Zelda, beim Klettern, du kannst überall hochklettern, Kampf mit schweren und leichten Angriff, Kombos machen, kannst diverse Special Moves, wie einen riesigen Hammer und Speer aus dem Boden und so, hast auch noch einen eigentlichen Phönix, also du hast einen Vogel, den kannst du auch noch auf die Leute loslassen und natürlich musst du auf jedem Gebiet auf eine grosse Statue hochklettern, um alles abscannen. Das ist übrigens etwas vom Nervigsten. Dort nehme ich immer die Maus führen. Weil du bist dann wirklich einfach, fährst einfach mit der Maus einfach drüber und spammst eh. Damit es dir alles markiert. Oder? Weißt du, irgendwie. Weil die Welt ist eben. Dein Ziel ist natürlich, die Götter zu befreien und dann den Böse zu besiegen. Und weil es ein Open-World-Game für Ubisoft ist, natürlich die ganze Welt voll gepflastert mit Sachen. An jeder Ecke hat es Kisten, wo du kannst entweder über kleine Rätsel oder einfach mal Gegner verprügeln. Es hat Harfen, wo du den richtigen Klang nachspielen kannst. Es hat Speed-Challenges, es hat, wo du den Bogen schiessen musst, in so Slow-Motion. Und für mich ist wieder die Hauptkritik. Oder? Mich hat es wirklich zu viel. Und ich finde, die Welt bietet keinen Reiz zum Entdecken. Sie ist mega schön gemacht und wirklich sieht geil aus. Aber durch das, dass du ja eh alles siehst, auch auf der Karte, weil du kannst eigentlich mit deiner, dass du kannst die Sicht, deine Radar, einfach dein Fernglas sozusagen, kannst überall aktivieren und dann kannst du überall alles geschwind markieren, oder? Das heisst, du hast eh keinen Grund zum Auskundschaften eigentlich, oder? Du siehst ja überall, da ist eine Truhe, da ist eine Truhe, dort hat es irgendwie sonst noch ein Upgrade-Teil und das ist so ein bisschen schade. Und ich finde auch, es gibt dir wenig Anreiz, hast du zumindest überhaupt zu suchen. Die Upgrades für Waffen und Rüstungen sind meistens so ein bisschen es ist nicht einfach eins besser, oder? Es ist so, das eine gibt dir halt einen Lebensbalken mehr, das andere gibt dir einen Ausdauerbalken mehr, oder? Du musst halt selber entscheiden, was du nimmst. Aber das heisst, für mich ist es nicht unbedingt, ich muss es ja nicht unbedingt holen, es ist nicht zwingend besser als meins. Und dann das andere ist, dass ich all die Rätsel, die oft mit solchen Physik basieren, du kannst halt Steine hüpfen und umschieben, ich finde sie einfach auch nur easy. Sie sind zum Teil, zum Teil gibt es auch wie so Dungeons, wo du dann so in einer schwebenden Welt bist, oder? Wo du noch mehr Sachen musst machen, wo dann oft irgendwie, du machst das, damit das kannst machen, damit das kannst machen, damit das kannst machen, es nimmt aber kein Ende. Weißt du, wirklich so, du stehst auf ein Podest, dann geht eine Tür auf, dann kannst du dort einen Pfeil durchschiessen, der entzündet sich, mit dem steuerst du irgendwo durch, damit du eine andere Fackel kannst entzünden. Dann kommt dort ein Klotz runter, den Klotz kannst du auf ein Podest stellen, dann das Podest schaltet Laser ein, der das kaputt macht. Weißt, es hat so einen ewigen Rattenschwanz.
Und
ich muss sagen, es ist nicht scheiße, weißt du, so, dass es mich wirklich anschießt, um es zu machen, aber es ist auch nicht so, dass ich mega Bock hätte. Und dann finde ich, sie sind zu wenig gut. Ich finde doch, weißt du, und die ganze Welt hat es dann einfach auch in kleinerer Form die Rätsel auch, wo meistens einfach so ist, okay, dahin hat es eine Kiste, wie kommst du hier, dann läufst du kurz drum herum, okay, da hat es eine Öffnung, da kann ich einen Stein vorziehen und dann aufs Podest setzen und dann geht die Türen auf.
Mhm, ja.
Und die Welt ist echt voll davon. Und ich finde so, was auch nicht, machen es ein bisschen weniger, machen es ein bisschen origineller. Ich finde es dann einfach nicht so, ich spüre es dann nicht so. Und das ist eigentlich schade, weil das ganze Game finde ich an und für sich eigentlich recht cool, weil die Welt ist schön, die Figuren sind wirklich witzig, die von deiner eigenen Person angefangen, und ich finde die englische Sprachausgabe von ihrer Sprecherin ist ein bisschen, weiß auch nicht, finde ich ein bisschen speziell, aber gleich charmant. Und was ich gar nicht erzählt habe, das ganze Game wird dann amigs vom Zeus und Prometheus, die erzählen das wie als Erzähler, die Geschichte.
Ach so!
Und die debattierten amigs auch miteinander, haben dann amigs einen homoerotischen Touch, was ich recht lustig finde.
Nein! Was?
Ja, das ist wirklich...
Es sind Griechen, die müssen.
Eben. Ja, das stimmt auch wieder.
Aber ich finde, sie sind ein bisschen hit and miss. Manchmal sind sie ein bisschen plump. Also, haben sie wirklich plumpe Jokes. Und wirklich etwa die. Ich finde sie insgesamt cool und noch sympathisch, aber es hat wirklich schon immer wieder so, ach komm, das ist jetzt nicht sehr gut geschrieben gewesen, der Joke. Aber einfach...
Ich mal schnell überlegen, der Prometheus ist doch der, der Menschheit das Licht bringt und dafür vom Zeus am Berg gekettet wird. Irgend so etwas,
genau,
oder?
Er ist am Berg gekettet. Genau, er ist am Berg gekettet.
Ja, und die haben dann...
Ja, und die genau, dort hängt er auch mit dem und erzählt ihm die Geschichte und dann sagt er immer, ah, deine Geschichten, aber dann, die Einzige, die stirbt, bin ich, weil ich immer dir muss zulassen und so. Und dann erzählt er natürlich auch ständig von den Beziehungen von diesen Göttern. Also wirklich, die Welt ist eben, ich sage, sehr einladend, das ganze Game ist sehr aufstellend und mir mag die Charakter, aber ich merke auch, das ist wie so, es geht viel zu lang, bis du da hinkommst. Ich habe noch gedacht, ich glaube, ich habe jetzt, keine Ahnung, 20 Stunden gespielt und ich finde, die Charaktermomente, die sind dann viel zu verstückelt, außer du machst halt konsequent nur irgendwie eine Hauptstory, aber das machst du so Game ja irgendwie auch nicht. Aber wenn du einfach, wie ich, so auch noch ab und zu anders machst, dann... ich weiß auch nicht, dann hast du irgendwie mega lang, machst irgendeine Quest für die eine Göttin und dann irgendwie erst x Stunden später kommt mal jemand anderer zu und dann findest du so, schade, die müssen viel dichter aufeinander sein, die Charaktermomente. Also ich finde das Pacing dann viel zu schlecht, weil einfach, es hat so viel Füller. Du musst die Karten anschauen, es hat so viel Zeugs drauf. Und eben, ich finde, nichts davon hat jetzt einen extremen Reiz. Ich mache wirklich einfach so... Es ist so ein Low-Key-Game. Ich finde dann so, ja, komm, easy, jetzt mache ich wieder mal so ein legendäres Monster, möglich das geschwind haben und hey, ja, jetzt mache ich halt mal geschwind die Truhe da oder vermöble die. Weißt du, nichts von dem ist mega geil. Es ist alles so ein bisschen easy, aber weil halt die Welt insgesamt irgendwie bunt und weil es im Vergleich zum Assassin's Creed natürlich viel mehr Komfortoptionen hat, weil du halt einfach eben in einem Affen rumspeeden, überall hochklettern, dann gerade runtergleiten, mit Knopfdruck kannst du das Ross unter dir, kannst du davor speeden, oder? Und überall schnell teleportieren, dann bist du auch viel rasanter unterwegs, oder?
Mhm.
Also, Immortals Phoenix Rising, ich finde es insgesamt gut, aber eben wieder, ich finde wirklich Ubisoft, ich kann es auch nicht, die müssen sich das so... Gut, das ist mir scheißegal, aber ich finde einfach, es ist so schade. All die huren Games...
Das ist anscheinend, oder? Es wird kalt.
Ja, ich weiss.
Seit Jahren.
Es ist leider so. Aber es gibt es für PC und Konsolen und ja, witzig.
Ich sag immer, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen so für Leute wie uns, wo die Games ja wirklich, also weißt du, wir spielen sie ja nicht einfach nur, sondern eben, wir bewerten sie auch. Wir sind halt wahrscheinlich viel geprägt, also Zeug, so Mechanismen zu hinterschauen und zu hinterfragen und zu sagen, braucht es das wirklich? Und die meisten, die vielleicht nicht mal halb so viel gamen, wie weißt, so viele verschiedene Games
so.
Mit so einer Pace spielen, denen fällt das gar nicht auf oder findet das auch nicht so schlimm. Oder weißt, die müssen sie ja wie nicht bewerten in dem Sinne. Die müssen nur überlegen, habe ich jetzt, hat mich das Game unterhalten oder nicht und will ich mehr davon? Und, ja, und eben wahrscheinlich in dem Kontext verkaufen sich die Games halt einfach, oder? Hast so eine schöne Grafik wie jetzt da und halt eben, wie du sagst, all die Komfortfunktionen, es geht schnell, es geht rassig und ja, dann hat es halt ein paar Scheiss-Quests und so oder ein paar Sachen, wo aber ja, insgesamt ist es gleich geil gewesen und wenn es ein Teil 2 gibt, kaufe ich es mir dann auch noch trotzdem und ja, und so kommt. So sind wir die, die Mozart, aber die Games werden halt gleich so produziert.
Eben, das ist schon klar, das muss man schon immer sehen, das ist... Ich spiele natürlich viel mehr Games als jetzt der Durchschnittsgamer. Das ist schon klar. Dass, fällt es natürlich auch mehr auf oder hast vielleicht ein bisschen weniger Toleranz. Aber ja. Ich bin einfach, eben, weißt, ich wende dann immer wieder ein, die meisten Games werden nicht durchgespielt. Und zwar mit einem wirklich, genau, ein verdammt kleinen Prozentsatz spielt die Spiel durch. Und das spricht doch eigentlich dafür, dass sie zu gross sind. Weißt du, das begreife ich nicht, oder? Dann,
zu gross und zu repetitiv.
Ja, dann verstehe ich wirklich die Rechnung auch nicht für sie. Weißt du, es kostet sie ja dann auch mehr, das zu machen. Nee. Also,
Du, eben, das ist ja nicht nur für so ein Game. Ich meine, ich habe Last of Us Part 2 noch jetzt nicht durchgespielt, weil mir einfach irgendwann mal zu dumm ist geworden, dass wir das Gleiche müssen zu machen.
Ja, das ist also, auch. Ja, ja.
Das ist also repetitiv oder noch repetitiver sehr wahrscheinlich als jetzt das Game.
Ich weiß auch nicht, vielleicht. Vielleicht ist es auch nur so das Gefühl, man sagt doch irgendwie immer so, ja, weißt du, früher, ganz früher, da hat man noch Games entwickelt, da hast du noch 40, 50 Stunden Game oder sogar 100 Stunden Game Time gehabt und heute hast du all den oberflächlichen Scheiß in 8 Stunden hast du schon durchgespielt und so und das ist scheiße und irgendwie haben sie vielleicht, ja, ist vielleicht irgendwie das Gefühl so, ja, man müsste wieder Games entwickeln, wo man länger dran hat. Aber man hat nicht die Zeit, um irgendwie 50 Stunden wirklich ich sag mal, Quality Time zu entwickeln, sondern man muss halt viel füllen, damit einfach Game Time, damit du kannst sagen, look, wenn du die Hauptstory machen willst, bist du 8 Stunden durch. Wenn du länger willst haben im Game, dann hast du noch die ganzen Sidequests, die du kannst machen, dann hast du länger dran. Aber die sind dann halt qualitativ nicht so geil wie das Hauptspiel.
Sag ich mal. Vielleicht ist es wirklich so, vielleicht spiele ich es wie falsch, oder? Weil ich, weil ich nicht nur die Hauptstory machen will, aber auch das von nebendran, aber dann nicht irgendwie Zeit haben für alles nebendran und dann bist du so einem Mittelding, wo es dann einfach scheiße ist.
Ja,
Maxim,
ja.
Oder?
Ja, mein Antrieb ist immer, ich will, gerade bei RPGs oder so, will ich alle Fähigkeiten freischalten oder möglichst viel oder meine Rüstung verbessern. Und da brauchst du halt immer, du brauchst Erfahrungspunkte, du brauchst irgendwelche Ressourcen, so wie bei Spider-Man oder was weiß ich, um das einsetzen. Und dann bist du gezwungen dazu, diese Sidequests zu machen, damit du an die geile Fähigkeiten kommst. Und dann kommst du in einen Mechanismus rein, wo es eben nicht mehr geil ist, wo es wie nicht mehr eine freie Wahl ist, will ich nur die Hauptstory game oder will ich alles game, sondern ich muss gezwungenermaßen für die geile Sache im Game muss ich zuerst den Scheiß erledigen und dann kann ich das geil machen. Das ist schon ein bisschen, ja, nicht so geil.
Ja, ja du, also wie gesagt, ich habe insgesamt wirklich Spass damit gehabt, aber aber es ist nicht irgendwie, ich habe das selten noch, dass ich wirklich ein Game, weißt du, beim Spielen so richtig Freude hast. Das habe ich jetzt auch da nicht gehabt. Ich habe Lust gehabt, mich zum Spielen, aber eben, hat mich jetzt nicht mega begeistert. Aber ich habe es wirklich, ich habe es lässig gefunden. Es war cool gewesen, mal jeden Abend ein paar Stunden spielen, weil wirklich, ich finde es wirklich ein schönes Game. Also, und die Welt ist fantasievoll und das Monster-Design ist cool und die Charakter sind wirklich cool, sind sympathisch. Also ich kann es empfehlen, ist vielleicht halt nicht zu viel von dem Nebenschritt machen, aber ein Teil muss halt. Ja. Immortals Phoenix Rising. Ja, dann hätten wir es.
Ja.
Alright. Dann machen wir das Ende im Gelände. Sind wir wieder mal speditiv gewesen. Das ist gut, wir müssen wirklich mal aufhören, immer am Morgen. Ich bin einfach zu müde morgen. Obwohl, sind wir schneller dafür. Ist auch gut.
Ja, du, lieber hauptsächlich nicht Freitagmorgen.
Das
ist doch der beste Zeitpunkt.
Ja, aber
so nein, mit aufs Wochenende. Da hast du immerhin etwas gemacht.
Nein, aber mit Video.
Sonst machst du ja nie etwas am Freitag.
Genau. Ja, nein, ich muss ja den. Ich schaffe den vermutlich so sehr am Freitag, weil heute habe ich ja den ganzen Tag Termine. Darum bin ich nicht sicher, ob ich den heute noch bearbeiten kann. Mal schauen. Genau, wenn ihr Inputs habt, Fragen oder Themen oder sagt uns, ob ihr die Games gut findet, ob ihr nicht auch findet, ob die zu lang sind. In den Shownotes seht ihr es, podcast@digitech.ch oder könnt ihr auch über Discord uns anschreiben Und ja, dann danke fürs Mitmachen. Und hey, wir haben nicht mal den Halbwissen-Jingle gebraucht. Hä? Siehst du, wenn der Simon nicht da ist? Also, ciao miteinander.
Ciao, ciao.